Zweiter Samuel. Zweite Buch Samuel ist eigentlich eine direkte Fortsetzung von dem ersten Buch Samuel. Und wir haben letztes Mal diese Geschichte gesehen, wo es zum letzten Kampf kam hier zwischen Israel und der König Saul und den Philistern, den Erzfeinden der Israeliten. David war ja zu dem Zeitpunkt zu den Philistern geflohen und Gott hat ihn bewahrt, indem die philistischen Fürsten gesagt haben, wir wollen nicht, dass er mit uns kommt. Also hat Gott ihn bewahrt in seinem Abfall von Gott eigentlich, von seinem Volk auch, in seiner unweisen Entscheidung, die er da getroffen hat. Gott hat ihn trotzdem bewahrt und beschützt, dass er nicht gegen sein eigenes Volk in den Krieg ziehen musste. Und wir haben letztes Mal gelesen, dass Israel den Kampf verloren hat und Saul und seine Söhne sind gefallen, dort auf dem Gebirge Gilboa im Norden von Israel. Und dann David kam zurück in die Stadt Ziklag im Land der Philister, wo er gelebt hat. Diese Stadt war überfallen worden von den Amalekitern und das Volk war so zornig auf ihn, sein eigenes Volk, seine eigenen Männer, dass sie ihn steinigen wollten. Da war David echt am Ende, am tiefsten Punkt seines Lebens und Gott musste ihn an diesen Punkt bringen, bis er zur Vernunft kam und endlich umgekehrt ist. Und wir haben gelesen, dass er sich gestärkt hat in dem Herrn, seinem Gott. Und Gott war wieder gnädig, sie haben alles zurückbekommen und noch darüber hinaus. Und dann lesen wir hier im Kapitel 1, 2. Samuel, Vers 1. Und es geschah nach dem Tode Sauls, als David von der Schlacht gegen Amalek zurückgekommen war, da blieb David 2 Tage in Ziklag, in dieser zerstörten, ausgebrannten Stadt. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager von Saul her, seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf, Zeichen der Trauer. Und als er zu David kam, fiel er zur Erde und huldigte ihm. Und David sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, aus dem Heerlager Israels bin ich entkommen. Und David sagte zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte, das Volk ist aus dem Kampf geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Und auch Saul und sein Sohn Jonathan, der beste Freund von David, sind tot. Da sagte David zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer und siehe, die Wagen und die Reiter holten ihn ein. Da wandte er sich um, sah mich und rief mich und sagte, hier, und ich sagte, hier bin ich. Und er sagte zu mir, wer bist du? Ich sagte zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Da sagte er zu mir, tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen, doch mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Also so ein Fall von Euthanasie, sagt er hier, der hätte es eh nicht überlebt, wir bringen ihn um. Und ich nahm das Diadem, das königliche Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange, die an seinem Arm war, und bringe sie hierher zu meinem Herrn. Also hier haben wir wieder einen Amalekiter. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, dass Amalek ein Bild ist für unser Fleisch, für unsere sündige Natur. Das Volk der Amalekiter waren die ersten Feinde Israels, die sich ihnen in den Weg gestellt haben, als sie auf den Weg waren ins verheißene Land. Was ein Bild für unser siegreiches Leben in Christus ist. Und Gott hatte später dann dem König Saul gesagt, dass er ganz Amalek auslöschen sollte. Na, wir sollen keine Kompromisse schließen mit unserer sündigen Natur, mit diesen Impulsen, die in uns drin sind, die gegen das sind, was Gott uns sagt. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Und Saul war nicht gehorsam und das war eigentlich der Punkt, was ihm das Königtum gekostet hat. Prophet Samuel hat dann gesagt, Gott hat sich einen anderen König auserkoren, einen König nach seinem Herzen. Und wir haben letztes Mal die Amalekiter gesehen, wie sie David hier Riesenschwierigkeiten bereitet haben. Und hier sehen wir wieder so einen Typen. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es nicht weise ist, Kompromisse zu schließen. Jesus hat gesagt, wenn es was gibt in deinem Leben, was dich zur Sünde verführt, dann schneid es ab und wirf es weg. Sei kompromisslos. Denn wenn wir das nicht sind, dann wird Amalek eines Tages zurückkommen und wird uns Schwierigkeiten bereiten. Hier wieder ein Amalekiter. Was der erzählt hier ist natürlich Lüge. Wir haben letztes Mal gelesen, dass König Saul Selbstmord begangen hat. Aber die Amalekiter, die waren wahrscheinlich dort, um die Ermordeten, die in der Schlacht gefallen sind, um die auszuplündern. Noch bevor die Philister, die die Israeliten weiter verfolgt haben, zurückgekommen sind, um hier ihre Feinde auszurauben, sind diese Amalekiter gekommen und haben hier leichte Beute gemacht. Und hier war ein Typ, der dort gelegen ist auf dem Schlachtfeld, der war einen Kopf größer als alle anderen und hatte das königliche Diadem. Also hat sich dieser Amalekiter gedacht, hey cool, hier habe ich den König Saul, und hat ihn ausgeraubt. Und ich meine, was wollte er machen mit der Königskrone von Israel? Gab damals noch nicht eBay, wo man alles verscherbeln konnte. Ich habe gelesen jetzt diese Woche, dass die Toilette von dem Jerry Garcia gestohlen wurde, dem Bandleader von Grateful Dead. Das ist eine ältere Rockband schon. Ein Casino hatte diese Toilette gekauft um $2,550. Und die wurde jetzt gestohlen. Dieses selbe Casino hatte um $25,000 die Nierensteine von William Shatner gekauft. Das war der Captain Kirk in der ersten Staffel von Star Trek, vom Raumschiff Enterprise. Und vielleicht habt ihr das gelesen, vor 2-3 Jahren war das in der Zeitung, um $28,000 diesen Käse-Sandwich, auf dem angeblich das Angesicht von der Jungfrau Maria drauf war. Also heutzutage kann man so gut wie jeden Schrott verscherbeln. Auf eBay damals war es noch nicht so, und dieser Amalekiter hat sich überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Diadem, mit dieser Königskrone? Und er hat sich gedacht, wenn ich zu David gehe und ihm so eine Geschichte erzähle, dass ich ihm seinen Feind vom Leibe geschafft habe, dann wird er mich belohnen dafür. Das war seine Erwartung. Das sehen wir hier im Kapitel 5, glaube ich, Kapitel 4. Das war seine Erwartung. Er hat sich einen größeren Mehrwert erwartet, als jetzt einfach dieses Ding da einzustecken. Hey, nee, ich habe eine bessere Idee. Ich laufe zu David und ich erzähle ihm das. Und er findet hier eine Geschichte, als hätte er Saul umgebracht. Und seine Erwartung war, dass ihm David auf die Schulter klopft und sagt, hey, wunderbar, du bist ein klasse Kerl. Du hast mir hier meinen Feind vom Hals geschafft, der mir die letzten 12, 14 Jahre lang das Leben zur Hölle gemacht hat. Ich werde dich reich belohnen. Hat eine böse Überraschung erlebt, dieser Amalekiter. Wie viele andere auch. König David, wie auch unser König, Jesus, der Sohn Davids, hat einige Überraschungen auf Lager. Er verhält sich anders als Menschen das im Allgemeinen tun. Und David sagte zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, woher bist du? Er sagte, ich bin der Sohn eines amalekitischen Fremdlings. Und David sagte zu ihm, wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen? David selbst, er hatte zweimal die Gelegenheit, Saul umzubringen, und er hat gesagt, ich werde nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Ich werde meinen Leiter sozusagen nicht absägen, den Gott über mich eingesetzt hat. Nee, Gott ist fähig, Leute an die Macht zu bringen, und Gott ist auch fähig, sie wieder abzusetzen. Ich werde die Dinge nicht in die eigene Hand nehmen, sagt David, obwohl er gesalbt war zu seinem Nachfolger. Und hier haben wir jetzt diesen Heiden, der das leichtfertig tut. Und David rief einen von den jungen Männern und sagte, tritt heran, stoß ihn nieder. Da erschlug er ihn, so starb er. Und David sagte zu ihm, dein Blut komme auf deinen Kopf, denn dein eigener Mund hat gegen dich ausgesagt, als du sprachst, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. David lässt ihn hier hinrichten als einen Mörder. Hat sich selbst das Urteil gesprochen, selbst gegen sich ausgesagt. Es gibt heute diese Bewegung, diese Euthanasiebewegung, wo Leute sagen, das ist Barmherzigkeitstöten, das sanfter Tod bedeutet Euthanasie eigentlich. Wir tun den Leuten einen Gefallen, das ist kein lebenswertes Leben mehr, so zu leben. Oder in Holland ist jetzt gerade diese Diskussion, jetzt auch Neugeborene umzubringen. Das war das Argument hier, angeblich in dieser Geschichte des Amalekiters. König Saul war schon getroffen und jemand, der war sowieso am Abkratzen. Das ist kein lebenswertes Leben mehr, ich bringe ihn um. Wisst ihr, was David sagt? David sagt, es ist Mord. Und nach dem Gesetz Gottes, nach dem Gesetz des Mose, Gott hat gesagt, wer einen Menschen umbringt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Und er wird hier hingerichtet. Und wisst ihr was? Auch diese angebliche Euthanasie ist nichts anderes als Mord, genauso wie Abtreibung und all diese anderen Arten von Mord, die heute entschuldigt werden in unserer Gesellschaft. Gott ist der Einzige, der das Recht hat, Leben zu geben und Leben zu nehmen. Und wir dürfen das nicht in unsere eigene Hand nehmen. Und David stimmte dieses Klagelied an über Saul und über Jonathan, seinen Sohn. Und er befahl, dass man die Söhne Juda das Lied über den Bogen lehren sollte. Siehe, es ist geschrieben im Buch Jascha. Und jetzt haben wir hier dieses Lied. Wir wissen, David war ein Komponist, er hat viele Hits geschrieben und hier ist einer davon. Ein Klagelied um König Saul und seinen Sohn Jonathan. Ganz anders, als wir erwarten würden. Was würdest du tun, wenn dir ein Mensch die letzten 14 Jahre deines Lebens zur Hölle gemacht hat, wo du alles verloren hast? Deine Familie, deinen besten Freund, deinen Mentor, dein Zuhause, deine Frau, alles verloren, deine Heimat. Und dann bekommst du die Nachricht, der ist gestorben. Wie würdest du reagieren? Würdest du sagen, ja, endlich, das hat er verdient. Danke, Herr, dass du ihn gerichtet hast. Nicht so David. David hatte ein anderes Herz. Ich glaube, er hatte Gottes Herz. Er hatte das Herz Jesu, der gebetet hat am Kreuz für die, die ihn gefoltert haben und ihn verspottet haben, ihn ans Kreuz genagelt haben, und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, der gesagt hat, liebet eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, tut Gutes denen, die euch Böses im Sinn haben. Und hier schreibt David ein Lied. Deine Zierde, Israel, liegt erschlagen auf deinen Höhen. Wie sind die Helden gefallen? Nennen sie Helden. Berichtet es nicht in Gat, dieser Hauptstadt der Philister. Verkündet die Botschaft nicht auf den Straßen von Aschkelon, andere Stadt der Philister. Dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Gilboa, nicht Tau noch Regen falle auf euch, ihr Berge des Todes, denn dort wurde besudelt der Schild der Helden, der Schild Sauls, nicht gesalbt und mit Öl. Ohne das Blut von Durchbohrten, ohne das Fett der Helden kam Jonathans Bogen nie zurück. Und auch Sauls Schwert kehrte nicht erfolglos heim. Saul und Jonathan, die Geliebten und Holdseligen in ihrem Leben und in ihrem Tod, sind sie ungetrennt. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, weint um Saul, der euch köstlich gekleidet in Karmesin, der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete. Wie sind die Helden gefallen mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Und manche dichten da jetzt irgendwas Sexuelles rein und sagen, die zwei waren schwul. Ist natürlich Schwachsinn. Braucht nur lesen. David hatte mehrere Frauen und seine Lust nach Frauen war das, was ihn Probleme gebracht hat später. Aber in unserer heutigen Welt wird alles verdreht und Gottes Wort, wenn es den Leuten in ihren Kram passt. Wie sind die Helden gefallen, verloren gegangen, die Waffen der Schlacht. Seht euch dieses Trauerlied an. Hier wird nichts Negatives erwähnt über Saul. Da ist kein Anflug von Bitterkeit oder von Hass, von Groll, die David in seinem Herzen hat. Er sagt nur Positives über Saul, der Mann, der ihm sein Leben schwer gemacht hat. Wie konnte David so ein Herz haben? Übrigens das Herz Jesu für uns. Ich finde es interessant, wenn wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief, diese Liste von den Glaubenshelden lesen. Da wird nichts erwähnt von all ihren Fehlern, von all ihren Sünden. Nichts erwähnt. Nur das Positive. Nur ihr Glaube. Jesus hat für all unseren Mist, für all unsere Schuld bezahlt. Und Gott sieht sie hier im Licht seiner Gnade. Gnade Gottes, die uns unsere Fehler vergibt. Die Bibel sagt uns, wenn wir uns Jesus anvertrauen, werden wir umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und Gott sieht uns so, als hätten wir nie gesündigt. Wird es uns nie mehr entgegenhalten. Seine Vergebung für uns. Weil wir uns identifiziert haben mit Jesus. Uns ihm anvertraut haben. Und wie konnte David dieses Herz haben? Ich glaube nur, weil er vergeben hat. Und das ist so eine wichtige Botschaft. Welches Lied hättest du geschrieben, wenn du an seiner Stelle gewesen wärst? Hättest du ein Siegeslied geschrieben? Irgend so ein Lied, wo du deinen Hass rauslässt, so ein Gangster-Rap oder sowas? David hatte keine Spur von Bitterkeit. Er trauert hier ehrlich. Er hat Liebe für seinen Feind. Wie kann das passieren? Nur wenn wir vergeben. Das ist so wichtig. So viele Menschen sind verbittert heutzutage und wirklich auch körperlich krank, weil sie nicht vergeben. Und das ist medizinisch längst nachgewiesen, dass Unversöhnlichkeit ungesund ist. Groll, den man in sich reinfrisst. Unversöhnlichkeit. Schlägt sich auf den Magen. Wörtlich. Und so Leute werden bitter und deprimiert und wirklich auch körperlich krank. Was heißt vergeben? Vielleicht lass uns erstmal kurz drüber sprechen, was vergeben nicht heißt, weil es so viele seltsame Ideen gibt. Vergeben heißt erstens nicht, dass ich vergebe, weil der andere es verdient hat. Nee, Vergebung ist immer was Unverdientes. Der andere hat mir Unrecht angetan. Hey, und wir haben es auch nicht verdient, dass Gott uns vergibt. Vergebung kannst du dir nie verdienen. Es ist immer was, was aus Gnade geschenkt wird. Was nicht verdient ist. Jemand anderen zu vergeben, heißt auch nicht zu sagen, das war okay, was du mir angetan hast. Nee, es war nicht okay, sonst müsstest du dir nicht vergeben. Es war Unrecht. Zu sagen, ich vergebe dir, heißt auch nicht, dass es mir nimmer wehtut oder dass ich den Schmerz nimmer fühle. Ich glaube, wenn wir vergeben, dann öffnet es die Tür, dass Gott uns heilen kann. Aber heißt nicht unbedingt, dass dieser Schmerz über dieses Unrecht oder diese Verletzung gleich weg ist. Auch nicht unbedingt, dass ich vergesse, was passiert ist. Zu vergeben heißt auch nicht, dass ich mich danach fühlen muss. In Wahrheit, meiste Zeit, wenn wir vergeben, müssen wir das gegen unsere Gefühle tun. Weil wir uns nicht danach fühlen. Und das kann nur ein Christ. Nur jemand, der den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, Kraft des Heiligen Geistes, kann gegen seine Gefühle handeln. Menschen, die Jesus nicht haben, sind Getriebene ihrer Gefühle. Aber wir können gegen unsere Gefühle handeln. Gegen unsere Gefühle das Richtige tun. Im Namen Jesu und in seiner Kraft. Also was ist Vergebung? Vergebung ist eine Willensentscheidung. Vergebung ist die Entscheidung, dem anderen dieses Unrecht, was er mir angetan hat, nicht mehr entgegenzuhalten. Es ist die Entscheidung, den anderen so zu behandeln, als hätte er es nicht getan. Oder das ist, wie Gott mit uns umgeht. Wir brauchen nur in die Bibel schauen und Gott ist immer unser Modell. Was ist Vergebung? Dann lasst uns ansehen, wie Gott uns vergeben hat. Der unschuldig war, Jesus Christus, ist für uns zur Sünde geworden, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden können. Gott sieht uns als gerecht, als hätten wir nicht gesündigt. Er hat unsere Sünden so weit entfernt, wie der Osten vom Westen ist. Er hält es uns nie mehr entgegen. Das ist, was Vergebung bedeutet. Den anderen behandeln, als hätte er es nicht getan. Das heißt, wenn ich sage, ich vergebe dir, dann ist es eigentlich ein Versprechen. Ein Versprechen, dass ich sage, ich werde die Sache nie wieder entgegenhalten, ich werde es nie wieder aufwärmen, was du mir angetan hast. Und das ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein Versprechen, ich werde es nicht mehr hochbringen. Nicht dir gegenüber, ich werde es dir nicht entgegenhalten, auch nicht vor anderen, vor Dritten, dann, hey, du wirst nicht glauben, was der mir angetan hat. Nee, ich lasse es ruhen, auch mir selbst gegenüber. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Das ist ein echter Kampf in unseren Gedanken und in unseren Entscheidungen. Wenn diese Erinnerungen wieder hochkommen und vielleicht diese Gefühle des Grolls zu sagen, nee, halt, nein, ich habe vergeben. Ich werde nicht nach meinen Gefühlen handeln, ich lasse es ruhen. Ich werde die Person so behandeln, als hätte sie es nicht getan. Wie kann ich jemanden vergeben? Ich denke, erster Schritt ist, dass wir zu Gott gehen. Wir können nichts aus eigener Kraft tun. Dass wir zu Gott gehen und einfach mal ehrlich sind vor ihm. Wir dürfen ihm ehrlich unsere Gefühle ausdrücken und sagen, Gott, es hat mich verletzt. Aber dann dürfen wir auch sagen, Herr, erforsch du mein Herz und zeig du mir auf, wo ich falsch gehandelt habe. Vielleicht falsch reagiert habe auf diese Verletzung, weil auch Unversöhnlichkeit und Groll, das ist Sünde. Und wir müssen zuerst zu Gott kommen und unseren eigenen Mist bekennen. Sagen, Gott, es ist falsch, dass ich dieser Person das entgegengehalten habe. Ich bekenne dir das als falsch. Das ist Stolz, dass ich das getan habe. Dieses Denken, wie konnte er mir das antun? Und wir können ehrlich sein mit Gott und dann dürfen wir ihn bitten und sagen, Gott, gib du mir dein Herz. Und dann müssen wir uns entscheiden, dem anderen zu vergeben. Aus Gehorsam Gott gegenüber, weil er es von uns will. Er möchte, dass wir vergeben. Und dann dürfen wir auf die andere Person hingehen und sie um Verzeihung bitten. Erstmal für das, was wir getan haben. Das ist halt unser erster Gedanke, oder? Wenn wir sagen, wir vergeben. Aber Jesus sagt, es geht in beide Richtungen. Johannes 18, wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, dann geh zu ihm und überführe ihn zwischen dir und ihm. Sprich es an, versöhn dich. Und auch umgekehrt, wenn du zum Altar gehst, Gott anzubeten und merkst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass seine Gabe liegen, sagt Jesus, und geh hin und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Und Versöhnung beginnt immer bei uns. Dass wir den ersten Schritt machen. Dass wir nicht warten, bis der andere auf Knien zu uns kriecht und um Vergebung bittet. Das wäre unsere natürliche Tendenz, oder? Ja, dann soll der andere doch kommen. Nee, ich mache den ersten Schritt. Und ich fange an, erst meinen Mist zu bekennen. Das öffnet offene, wunderbare Tür, wenn wir uns demütigen und den ersten Schritt machen. Und sagen, Schatz von mir aus oder mein Freund, mein Bruder, ich habe dir Unrecht angetan. Und wenn es nur war, dass ich unversöhnlich war, hey, du hast mich da verletzt, aber ich bin falsch damit umgegangen, ich habe das entgegengehalten, aber ich möchte es nicht mehr tun. Bitte verzeih mir meine Unversöhnlichkeit. Und dann können wir dem anderen Vergebung zusprechen und sagen, ich vergebe dir auch. Sprich, ich habe mich entschieden, dir das nicht mehr entgegenzuhalten. Ich werde es ruhen lassen, ich werde es nie mehr hochbringen und ich werde dich behandeln, als hättest du es nie getan. Das ist Vergebung. Und dann können wir miteinander und füreinander beten, als Geschwister. Das ist, wie wir so ein weiches, wirklich freies Herz behalten, wie David es hatte. Ist so wichtig für Ehen, für Freundschaften, auch als Geschwister in der Gemeinde. Wir leben von Vergebung, weil wir sind alle nicht perfekt. Warum sollen wir vergeben? Ersten Grund habe ich schon angesprochen, weil Gott uns vergeben hat. Gott hat uns unsere ganze Lebensschuld vergeben, als wir Jesus angenommen haben als unseren Erlöser und unseren Herrn. Und es hat ihm viel gekostet. Jesus war bereit, ans Kreuz zu gehen, sich ans Kreuz nageln zu lassen für meine Schuld und für deine Schuld, dass du Vergebung haben kannst. Und Gott bietet dir Vergebung an. Ist wieder, er macht den ersten Schritt. Und wenn er uns so viel vergeben hat, dann wie können wir unseren Geschwistern, die uns viel weniger schulden, das entgegenhalten? Epheserbrief 4 heißt es, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir wollen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Zweiter Punkt ist aus Liebe zu Gott. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist der dritte Punkt. Wir sollen vergeben, schlicht und einfach, weil es ein Gebot Gottes ist. Vergebt, wie Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Markus 11, wenn ihr steht und betet und so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Übertretungen vergebe. Ist ganz klar ein Gebot Gottes. Sehen wir schon im Vater unser. Vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist der einzige Punkt, wo Jesus dann weiter ausholt und weiter erklärt, wie wichtig es ist, dass wir vergeben. Ist auch wichtig für uns. Das ist der vierte Punkt. Wir sollen vergeben, damit wir selber frei werden. In Markus 18 erzählt Jesus diese Geschichte. Da kommt erstmal, Jesus lehrt über Vergebung und Petrus, so wie wir Menschen sind, sucht erstmal so ein Schlupfloch und denkt sich, das kann ja nicht sein, dass wir immer vergeben müssen. Also wo ist ein Schlupfloch? Naja, vielleicht in der Häufigkeit, wie oft wir vergeben sollen. Und dann überlegt er sich, naja, wie kann ich mit Jesus kommen? Na, sagen wir, das ist eine gute Zahl in der Bibel, die Zahl 7, Zahl der Vollkommenheit. Und Petrus kommt zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Bis zu 7-mal? Und das war sehr großzügig, oder? Ich meine, 7-mal, wenn einer dir dasselbe antut und du vergibst immer wieder, das ist großzügig. Und ich stelle mir vor, Petrus hat sich das erwartet von Jesus, dass er ihm auf die Schulter klopft und sagt, Petrus, hey, du bist ein wunderbarer, geistlicher Kerl, ab heute bist du Papst. Und dann hat Jesus ihn aber total geschockt, als er sagt, nee, Petrus, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Was? 490-mal? Ist unmöglich. Ist unmöglich, da überhaupt mitzuhalten. Prinzip, worum es hier geht, ist, dass Jesus sagt, es soll ein Lebensstil sein. Du zählst nicht bis 7-mal 70. Ist ein Lebensstil. Wir sollen immer vergeben. Und dann erzählt Jesus den Jüngern ein Gleichnis. Geschichte von einem Mann, der seinem König, glaube ich, Riesensumme geschuldet hat. 60 Millionen Tageslöhne. Also wenn wir sagen, ein Tageslohn ist ungefähr 100 Euro, hat er ihm vielleicht so 6 Milliarden Euro geschuldet, wenn ich richtig rechne. 6 Milliarden Euro ist unmöglich zu bezahlen. Und der Herr hat gesagt, bezahlen wir deine Schuld. Und dieser Knecht hat sich ihm zu Füßen geworfen. Hey, vergib mir, erlass mir die Schuld, ich kann nicht bezahlen. Gib mir noch mehr Zeit. Und der Herr war gnädig und hat es ihm erlassen. 6 Milliarden Euro. Wow. Und dann ging dieser selbe Typ raus und traf einen Mann, der ihm was geschuldet hat. Nämlich 100 Denare. Das sind 100 Tageslöhne. Also wenn wir so sagen wollen, 10.000 Euro. Ist noch immer viel, aber das ist machbar. Das ist zurückzahlbar. Und es steht dort, er ging hin und nahm ihn am Hals und hat gesagt, bezahl mir, was du mir schuldest. Und er hat ihm wieder um Erbarmen angefleht, eigentlich mit denselben Worten, mit dem der erste Mann seinen Herrn um Erbarmen angefleht hat. Und er hatte kein weiches Herz und er ließ ihn ins Gefängnis werfen. Und als sein Herr das gehört hat, da ist er unwillig geworden und hat ihn gerufen und hat ihm interviewt. Hey, was ist los mit dir? Was ist passiert? Oh, ich hatte so einen Mann, der hat mir 100 Tageslöhne geschuldet. Und was hast du mit ihm getan? Ich habe ihn gewürgt. Und dann weist ihn sein Herr zurecht und sagt, hey, ich habe dir hier 6 Milliarden vergeben und du kannst dir 10.000 vergeben. Und er ließ ihn ins Gefängnis werfen, übergab ihn den Folterknechten, heißt es. Das ist, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Dann werden wir gefangen, werden wir gefoltert. Einzige Person, die du verletzt, wenn du nicht vergibst, bist du selbst. Nicht dem anderen, der dir das angetan hat. Hey, der andere, der lebt weiter und der vergisst es. Aber du bist der, der sich ständig drum dreht und es immer wieder hochbringt und der bitter wird und voll Groll ist und deprimiert wird, Magengeschwüre bekommt, krank wird. Und du bist ein Gefangener dieser einen Person, gegen die du Groll hast. Heute ist viel die Rede von Opfern. Oh, ich kann nichts dafür, ich bin ein Opfer, weil meine Eltern mich zu heiß gebadet haben als Kind. Und die haben mir das und das angetan und deswegen bin ich heute so voll Groll und verbittert und krank. Bist selber verantwortlich dafür, weil du falsch reagiert hast. Weißt du was, wenn du vergibst, kannst du niemals ein Opfer sein, sondern du wirst frei sein. Und ich sehe hier ein starkes Beispiel in David. Ein Mann, der viel durchmachen musste, jahrzehntelang. Nicht nur eine kurze Zeit, sondern 10, 14 Jahre lang verfolgt wurde. Und Saul hat so sein ganzes Leben hat drin bestanden, es David heimzuzahlen und David umzubringen. Und hat alles verloren. Und doch am Schluss steht er da und hat nur Gutes zu sagen über Saul. Da ist Gott am Wirken, das ist übernatürlich. Und da ist er Jesus ähnlich, dem Sohn Davids. Und das wollen auch wir sein, wir wollen Jesus ähnlich sein. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn. Auch so eine Schlüsselsache in Davids Leben, er fängt wieder an, Gott zu fragen. Soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, ziehe hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach nach Hebron. Seht ihr, wie konkret Gott ihm antwortet? David sucht das Gespräch mit Gott, sucht seine Führung. Oh, aber Gott spricht nie zu mir. Fragst du ihn? Wir vernachlässigen manchmal unsere Gebetszeiten mit dem Herrn, unsere stillen Zeiten mit ihm. Mir geht's so. Wo Gebet, dann das ist, wo wir als letztes dran denken, weil wir sind so beschäftigt und wir müssen so viel schaffen und wir rennen drauf los. Und immer wenn wir aus eigener Kraft, ohne zu fragen, drauf losrennen, geht es oft in die Hose. Verschwenden wir unnötig Energie. Lasst uns lernen hier von David, der geht wieder zu Gott. Er hat gelernt, nach seinem großen Schnitzer hier in Ziklag und im Ganzen, wo Gott ihn gebrochen hat. Und er dreht hier nicht mehr sein eigenes Ding, sondern er fragt Gott, Gott, was ist dein Wille? Und Gott spricht zu ihm, Gott antwortet, er führt ihn. Und Gott wird uns führen, wenn wir ihn suchen. Da zog David dort hinauf und auch seine beiden Frauen, Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals, des Karmeliters. Auch seine Männer, die bei ihm waren, ließ David hinaufziehen, jeden mit seinem Haus, und sie ließen sich in den Städten Hebrons nieder. Und die Männer von Juda kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Hebron war eine große Stadt, eine Zufluchtsstadt, und der Stamm Juda, der Stamm David, salbt ihn hier zum König. Endlich ist David König, wie es verheißen war. Noch nicht über ganz Israel, aber zumindest über seinen Stamm. Und dann berichtete David, die Männer von Jabesh in Gilead sind es, die Saul begraben haben. Erinnert euch dran, wo die Philister Saul und seine Söhne an die Stadtmauer von Beth-Shean hat nageln lassen. Und diese Männer von Gibea waren eine gefährliche Unternehmung, sind hingezogen und haben die Leichen abgenommen und haben ihnen ein würdiges Begräbnis gestattet. Aber ich glaube, die Leute sagen es hier David, um diese Männer anzukreiden. Die haben Saul, deinem Feind, geholfen oder geehrt. Seht ihr, unter König Saul, der war völlig paranoid. König Saul hätte alle, die nur irgendwie mit David oder die irgendwie nach Verschwörung oder nach Verbindung mit seinem Konkurrenten gerochen hätten, hätte sie hingerichtet, wie die Priester von Nob. Und vielleicht erwarten sie sowas Ähnliches von David, aber auch hier wieder Überraschung. David verhält sich anders, er ist ein anderer König als Saul, er hat ein anderes Herz, er hat ein Herz nach dem Herzen Gottes. Da sandte David Boten zu den Männern von Jabesh in Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet sollt ihr sein von dem Herrn, dass ihr diese Güte an eurem Herrn, an Saul erwiesen und ihn begraben habt. So erweist der Herr Güte und Treue an euch. Und auch ich will euch dieses Gute vergelten, weil ihr das getan habt. Und nun lasst eure Hände erstarken und seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, ist tot. Auch hat mich das Haus Juda zum König über sich gesalbt. David lobt diese Männer. Sagt, es war was Gutes, was ihr getan habt. Und er sagt, hey Jungs, Leute wie euch kann ich gebrauchen. Seht hier, die haben mich zu König gesalbt. Kommt zu mir. Abner aber, der Sohn des Ner, der Heeroberste Sauls, nahm Ish-Boschet, den Sohn Sauls, und brachte ihn hinüber nach Mahanaim. Das ist auf der östlichen Seite des Jordans. Und er machte ihn zum König über Gilead und über die Aseriter, über Jezreel, über Ephraim, über Benjamin und über ganz Israel. 40 Jahre war Ish-Boschet, der Sohn Sauls, alt, als er über Israel König wurde, und er war 2 Jahre König. Nur das Haus Juda stand hinter David. Und die Zahl der Tage, die David in Hebron über das Haus Juda König war, betrugen 7 Jahre und 6 Monate. Also hier haben wir diesen Heerobersten von Saul, Abner. David hatte den zurechtgewiesen, wo er in die Wagenburg eingedrungen ist und den Speer geklaut hat von Saul und hat gesagt, hey Abner, was bist du für ein Mann? Sollst hier den König beschützen? Und hast es verpennt. Und ich frage mich, warum ist Abner überhaupt noch am Leben? Der König und seine Söhne sind tot, aber der General ist noch am Leben. Wo war Abner, als die Philister Saul nachgestellt haben und als sie ihn töten wollten? Und jetzt nimmt er hier den Ish-Boschet, einen der Söhne von Saul. War offensichtlich kein sehr fähiger Mann, den haben die nicht mal mit in den Krieg genommen. Und er ist sowas wie eine Marionette von Abner, der ist die wahre Macht dahinter. Er setzt halt irgend so einen Sohn von Saul ein und zieht die Fäden im Hintergrund. Abner hatte natürlich alles zu verlieren. Ich meine, David hatte Joab als seinen Heerobersten. Er hätte seine Stelle verloren, höchstwahrscheinlich. Und so versucht er, den Thron beim Haus von Saul zu behalten. Vers 12, und Abner, der Sohn des Ner, zog aus mit den Knechten Ish-Boschets, des Sohnes Sauls, von Mahanaim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn der Zeruja, und Davids Knechte zogen aus. Und sie stießen beim Teich von Gibeon aufeinander, und sie ließen sich dort nieder, die einen auf dieser Seite des Teiches und die anderen auf jener Seite des Teiches. Da sagte Abner zu Joab, lass doch die jungen Männer sich aufmachen und vor uns zum Kampfspiel antreten. Also wieder so ein Schaukampf. Wahrscheinlich haben sie gesagt, lasst uns die 20 Besten oder die 12 Besten aussuchen. Und wer gewinnt, der soll der Sieger sein. Müssen wir uns nicht alle prügeln. So machten sie sich denn auf und gingen hinüber, abgezählt. 12 für Benjamin und für Ish-Boschet, den Sohn Sauls, und 12 von den Knechten Davids. Und sie ergriffen einer den anderen beim Kopf und jeder stieß sein Schwert dem anderen in die Seite und sie fielen miteinander. Und man nannte jenen Ort Helkat Hasurim, das Feld der Felsen. Der liegt bei Gibeon. Und der Kampf wurde überaus heftig. Keiner hat gewonnen diesen Wettkampf, also kam es hier zur Schlacht. Und der Kampf wurde überaus heftig an diesem Tag. Abner aber und die Männer von Israel wurden vor den Knechten Davids geschlagen. Nun aber waren dort die drei Söhne der Zeruja, Joab und Abishai und Asael. Das waren drei Neffen von König David. 1. Chronik, Kapitel 2 können wir davon lesen, dass Zeruja eine Schwester war von David. Asael aber war schnell auf seinen Füßen, wie eine der Gezellen, die auf dem freien Feld leben. Und Asael jagte Abner nach und bog bei der Verfolgung Abners nicht ab, weder zur rechten noch zur linken. Der hat auf den Heerobersten der Feinde abgesehen. Da wandte Abner sich ab und sagte, bist du es, Asael? Die haben sich alle gekannt, hier diese Obersten Israels. Und er sagte, ich bin es. Da sagte Abner zu ihm, bieg ab von dem Weg zu deiner rechten oder zu deiner linken und greif dir einen von den jungen Männern und nimm dir seine Rüstung. Aber Asael wollte nicht von ihm weichen. Der wollte hier berühmt werden, wollte sich hier die Rüstung von dem Heerobersten der Feinde schnappen, so ein Held werden. Und der Abner, offensichtlich ein älterer Mann und erfahrener Kriegsmann, sagt Asael, such dir einen jungen Mann, der dir ebenbürtig ist. Da sagte Abner nochmal zu Asael, weiche von mir. Warum soll ich dich zu Boden schlagen? Wie könnte ich mein Angesicht zu deinem Bruder Joab erheben? Asael, hau ab, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht töten müssen. Wie soll dein Bruder Joab, der General Judas, wie soll ich dem nochmal ins Gesicht sehen können? Macht die Dinge hier nur kompliziert. Aber er weigerte sich zu weichen. Da stieß ihn Abner mit dem hinteren Ende des Speers in den Bauch, sodass der Speer hinten herausdrang und er fiel dort und starb an eben dieser Stelle. Abner war eindeutig der bessere und erfahrenere Krieger. Und die Speere damals waren auch an dem Schaft geschärft, dass die in den Boden rammen konnten. Und so hat er einen alten Trick angewandt. Der Asael rennt so schnell er kann, um ihn zu verfolgen, hinter ihm her. Er hat den Speer in seiner Hand, er bleibt einfach stehen und spießt den Asael auf mit der Rückseite des Speers. Und er fiel dort und starb an eben dieser Stelle. Und es geschah, jeder, der an die Stelle kam, wo Asael gefallen und gestorben war, der blieb stehen, um ihm die Ehre zu erweisen. Joab und Abishai aber jagten Abner nach. Die Sonne ging gerade unter, als sie zum Hügel Amma kamen, der vor Giach liegt, auf dem Weg zur Steppe von Gibeon. Und die Söhne Benjamin sammelten sich hinter Abner, bildeten einen geschlossenen Haufen und stellten sich auf den Gipfel eines alleinstehenden Hügels. Also sie sammeln sich oben auf dem Hügel, das gibt ihnen den Vorteil im Kampf, weil es immer einfacher ist, von oben nach unten, als von unten nach oben zu kämpfen. Und Abner rief Joab zu und sagte, soll denn das Schwert immerfort fressen? Weißt du nicht, dass zuletzt Erbitterung entstehen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es von der Verfolgung seiner Brüder umkehren soll? Also er fragt ihm hier um einen Waffenstillstand. Da sagte Joab, so wahr Gott lebt, wenn du nicht geredet hättest, dann hätte sich schon heute Morgen das Volk zurückgezogen, jeder von seinem Bruder oder andere Übersetzungsmöglichkeit ist, sie hätten sich erst am Morgen zurückgezogen. Und daraufhin stieß Joab ins Horn und das ganze Volk machte Halt. Sie jagten Israel nicht länger nach und kämpften nicht mehr weiter. Waren ein Volk, die sollen sich nicht gegenseitig bekriegen. Manchmal machen wir Christen das auch, dass wir sagen, hey, diese sind zwar auch Christen, aber die sind ein bisschen komisch, die sind ein bisschen anders als wir, die haben andere Traditionen, andere Formen, Gott anzubeten und wir bekämpfen einander, anstatt im wahren Feind zu bekämpfen. Jesus sagt, wer nicht zerstreut, der sammelt. Wo die Jünger gekommen sind und gesagt haben, hey, da ist einer, der treibt in deinem Namen Dämonen aus und tut hier Werke, aber der ist nicht mit uns. Und Jesus sagt, lass ihn doch. Wer nicht gegen mich ist, der ist für mich. Und so ist es auch für uns Christen. Wir wollen nicht andere, weil sie ein bisschen eine andere Theologie haben oder ein bisschen einen anderen Stil fertig machen. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen und mit in den Himmel nehmen. Das ist unser wahrer Kampf. Und Abner und seine Männer zogen jene ganze Nacht durch die Jordanebene und setzten über den Jordan und durchzogen das ganze Bitron und kamen nach Mahanaim. Joab aber kehrte von der Verfolgung Abners zurück und sammelte das ganze Volk. Da wurden von den Knechten Davids 19 Mann vermisst und Asael, also 20 Gefallene. Die Knechte Davids aber hatten von Benjamin und unter den Männern Abners viele erschlagen, 360 Mann waren tot. Und sie hoben Asael auf und begruben ihn im Grab seines Vaters in Bethlehem. Und Joab und seine Männer gingen die ganze Nacht und es wurde hell, als sie in Hebron ankamen. Lass uns zum Abschluss noch den ersten Vers hier in Kapitel 3 lesen. Und der Kampf währte lange zwischen dem Haus Saul und dem Haus Davids. David aber wurde immer stärker, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Und dann machen wir nächste Woche weiter. Das ist ein guter Schlusspunkt für heute. Vater, danke für das Vorbild, was wir in David haben. Danke, dass wir von ihm lernen dürfen. Mann nach deinem Herzen. Und ich bitte dich, Gott, dass wir auch zu solchen Menschen werden, die ihre Feinde lieben und die bereit sind zu vergeben, dass wir freie Menschen sind und nicht irgendwie verbittert. Und dass wir ein großes Herz haben unseren Geschwistern gegenüber und eine Liebe für dich, Herr, weil du bist das Zentrum unseres Lebens. Danke, Jesus, dass du da bist. Wir lieben dich und wir preisen dich und wir danken dir für alles, was du für uns getan hast.